ARD.
Eine neue Folge Wild Wild Web findet ihr jeden Donnerstag hier in diesem Feed. Ich bin Janne Knödler.
Ich bin André der Hörmeier.
Und jetzt geht's los.
Alright, so here we are.
Okay, also, ich habe dich nochmal ins Studio zitiert. Denn das hier ist eine Intervention. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich.
Aha.
Und zwar wegen deines Hobbys.
Stricken.
Ja, du bist wirklich sehr, sehr viel am Stricken.
Ich habe auch manchmal Ellbogenbeschwerden.
Was? Wirklich?
Ja.
Du hast einen Tennisarm vom Stricken schon.
Aber es gibt da auch so Übungen, die man machen kann, ist kein Problem.
Ich habe das Gefühl, ich sehe das auch bei anderen Leuten, man kann zu weit gehen mit seinem Hobby. Es gibt Hobbys, die einen so einsaugen können, wie so ein schwarzes Loch. Und wenn du mir das nicht glaubst, ich habe als Beweis eine Geschichte von jemandem, der wirklich komplett reingesaugt wurde. Also so weit, dass er jetzt gefangen ist in seinem Hobby. Eins, von dem ich fast nichts wusste, aber das komplett verändert hat, wie ich das Internet, eigentlich einen großen Teil der Welt um mich herum sehe. Wenn du mich fragst, ein richtig hartes Hobby. Weil wenn da was schief läuft, sind sehr, sehr viele Menschen sauer auf dich.
Ich habe einen Anruf bekommen von einem Freund. Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja.
Ja, also Christian ist jemand mit diesem Hobby. Am besten erzähle ich erstmal, wie er dazu gekommen ist. Los geht's, Ende der 80er. Da ist Christian gerade 9, super schüchtern, der eine Junge in der Klasse, der sich nicht für Fußball interessiert.
Irgendwann habe ich von jemandem gehört, es gibt sowas wie Computer. Das war der absolute Hammer.
Und er hat einen Traum. Wenn er mal groß ist, will er Programmierer werden. Das Problem ist nur, wenn er jemandem davon erzählt.
Alle haben gesagt, du bist zu doof, du kannst nichts. Programmierer wirst du eh nie. Und das wirst du nie schaffen.
Und wer hat das gesagt?
Freunde, Eltern, Lehrer, ganz viele Lehrer. Ich habe so viele Lehrer gehabt, die gesagt haben, das ist alles zu kompliziert für dich und so weiter. Ne? Meine Eltern haben immer gesagt, also ich muss auf die Baustelle gehen und da arbeiten.
Und er versucht's. Mit 15 geht er auf den Bau. Aber er hat Angst vor der Kreissäge, den großen Maschinen. Also fängt er eine Ausbildung an zum Zahntechniker und hasst jeden Moment.
Da war einfach nur ein shitty Leben, ohne jegliche Perspektive, ohne Lichtblick. Und du musst irgendwie da durch.
Ein Leben ohne Träume. Das Einzige, was Christian damals machen kann, ist das alles rausschreien. Also wirklich, er gründet eine Metalband. Schreibt Texte wie »Ich hasse die Sonne und ich hasse das Licht« und »Ich steige hinab in den dunkelsten Abgrund«.
Da ist er Teenager.
Da ist er Teenager, junger Erwachsener, 17, 18, 19, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und da gibt's gerade diese freshe neue Sache. Webseiten. Wäre doch cool, so eine für die Band zu haben, denkt er. Holt sich ein Buch, lernt, wie man sowas macht, also baut eine Website für seine Band. Und dann noch eine, für jemand anders und noch eine. Und dann, eines Tages, 2001 ist das, hört er von diesem Job. Als Programmierer in einer Firma in München. Er denkt, scheiß drauf und bewirbt sich. Und bekommt den Job. Christian schneidet sich die langen Metal-Haare ab, kauft sich neue Klamotten.
Was mit Farbe? Also blaue Jeans, keine schwarze Jeans.
Und fängt an zu arbeiten. Als Programmierer. Also das, was ihm niemand zugetraut hat. Aber fast sofort wird ihm eigentlich klar, so richtig passt er nicht in diese Welt.
Plötzlich war ich da, als Straßenkind, so hat die Mutter, unter diesen ganzen studierten Leuten.
Seine Kollegen sind alles studierte Programmierer. Was bei ihm einfach dazu führt, dass er von Anfang an krass diese Gedanken hat. Wann finden die anderen raus, dass ich eigentlich gar nicht so schlau bin, wie ich sein müsste, um hier zu sein? Und er macht sich die ganze Zeit Sorgen.
Ja, wie soll ich das jemals können?
Also jeden Abend, wenn er nach Hause kommt.
Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Nein. Das schaffe ich nicht.
Und hier entdeckt Christian was, das alles für ihn ändert.
Ich sitze da in meinem Büro und schaue mir das an, diese Webseite, und die ist hässlich wie die Nacht, finster, das kannst du dir nicht vorstellen.
Wie so Seiten Anfang der Nuller halt aussehen, bunte Farbverläufe, viel Text, irgendwie trashig.
Und dann denkst du, das soll wichtig sein.
Christian schaut sich da um und merkt, die hässliche Webseite, die ist wichtig. Die verändert gerade die Welt.
You gotta share the source code, so other people can learn.
The source code is the secret formula for browsing the web.
Alles ist für jedermann frei zugänglich.
Programmierer aus den USA, Indien, China laden hier ihren Code hoch. Also einfach so, öffentlich. Statt ihr Zeug teuer zu verkaufen. Und dann laden sie alle anderen ein, mit daran zu arbeiten.
Das ist ja absolute Freiheit, ist das plötzlich. Und also es gibt dann nichts mehr, was du nicht lernen kannst.
Wie so ein riesiges Kochbuch, wo alle ihre Rezepte reinschreiben und die dann gegenseitig verbessern. Kostenlos halt, in ihrer Freizeit.
Es ist alles frei, es liegt alles da, es liegt alles vor deinen Füßen. Du musst es nur noch verwenden.
Wir reden hier natürlich von Open Source. Eine Art Bewegung von oft Idealisten. Netten Nerds, die finden, Wissen und eben besonders Software sollte frei sein. Also allen gehören, nicht nur ein paar Unternehmen.
Das ist doch der Hammer. Das ist doch der absolute Hammer, wenn jeder alles machen kann, wenn es keine Grenzen gibt.
Für Christian ist es natürlich ein super krasser Moment, weil jetzt auf einmal sind da die besten Programmierer der Welt, die ihren Code komplett frei zugänglich machen.
Die mit ihm teilen.
Du spürst das ja ganz stark, ne? Wenn du jemand wie ich bist, der eigentlich schon immer hätte lesen sollen, aber nie Bücher bekommen hat. Und dann bekommst du diese Freiheit, dieses Wissen. Oder du kannst schauen, wie programmieren die guten Programmierer. Und dann habe ich mir gedacht, da kann ich mitarbeiten. Ich.
Und so beginnt die Geschichte von Christian und seinem sehr speziellen Hobby. Erstmal schaut er nur zu, sieht, wie der Code sich verändert, wie die anderen denken oder diskutieren. Dann traut er sich, schlägt selbst kleine Verbesserungen vor und bekommt eine Absage nach der anderen. Sein Code ist einfach noch nicht gut genug. 2 bis 3 Jahre geht das so. Aber Christian lässt nicht locker. Und dann?
What the fuck?
Klappt's.
Es hat geklappt, was ist denn jetzt los hier, ne?
Einer von den Supercodern nimmt Christians Vorschlag an. Sein Code steht jetzt da. Im Internet. Für alle sichtbar.
Was ist das für ein Gefühl? Womit würdest du das vergleichen?
Du kannst zum ersten Mal ganz frei in einer fremden Sprache, die du gerade lernst, einen Satz sagen. Oder du lernst schwimmen und kannst zum ersten Mal 100 Meter über Wasser bleiben. So, endlich. Ich hab was Neues geschafft. Etwas, was ich vorher nicht konnte. Ich bin jetzt in meiner Bewegung, in meiner gedanklichen Bewegung, freier geworden.
Christian schwimmt sich frei. Jede Nacht ein bisschen mehr. Tagsüber arbeitet er, 9 to 5. Abends holt er sich schnell eine Pizza, scharf mit Salami, vielleicht noch eine Tüte Chips.
Und dann kommst du heim und denkst dir, geil, ich darf mal eine richtige Factory bauen. Das wollte ich schon immer mal machen, das habe ich in den Büchern gelesen.
Was ist eine Factory?
Das ist ein Objekt, was Objekte erzeugt.
Was für Objekte?
Es ist doch vollkommen wurscht. Es macht einfach richtig Laune.
Nicht so einfach zu erklären, was genau er da macht. Open-Source-Projekte setzen oft sehr grundsätzlich an. In den Tiefen deines Computers, wo Objekte Objekte erzeugen halt.
Und dann habe ich mich da voll reingefuchst und habe mir gedacht, das hat richtig Spaß gemacht.
Und irgendwann findet Christian das Projekt, mit dem er es endgültig allen beweisen kann. Also am meisten natürlich sich selbst. Dass er ein guter Programmierer ist. Dass er was kann. Log4j heißt es. Ein kleines Tool, um das sich niemand so richtig kümmert. Aber Christian findet, das hat Potenzial. Im Prinzip funktioniert es wie so die Blackbox in einem Flugzeug. Die zeichnet ja alles auf, was auf einem Flug passiert. Temperatur, Flughöhe und so weiter. Log4j macht das auch, nur für Computerprogramme. Praktisch eigentlich, denkt Christian. Und entwickelt das Projekt weiter. Zusammen mit ein paar anderen.
Tack, 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 ne? Richtig cool. Da haben wir echt was gelernt.
Christian wird sogar einer der Maintainer, also der entscheidet, welcher Code aus der Community angenommen wird und welcher nicht. Und Log4j geht richtig ab. Ziemlich bald steckt das Tool in Millionen Computern auf der Welt. Einfach weil so viele Leute sich das einbauen in ihre Programme. Also warum auch nicht? Ist ja kostenlos, frei verfügbar. Und das ist was mein Verständnis vom Internet komplett auf den Kopf gestellt hat. Diese Hobbyprojekte wie Log4j, die stecken wirklich überall drin. Also auch Amazon, Google, Tesla nutzen die. Und irgendwie cool. Wenn ich morgen einen Non-Profit gründe, keine Ahnung, um Hundewelpen zu retten oder so, kann ich für meine Webseite Teile der gleichen Software verwenden, die die größten Digitalkonzerne nutzen. Und da draußen ist eine Armee von Maintainern, die alles die ganze Zeit updatet, verbessert, weiterentwickelt. Vollkommen for free. Ist, als wäre da still und heimlich eine Utopie wirklich mal wahr geworden. Naja, Christians Utopie jedenfalls bekommt bald Risse. 2021 ist das, kurz vor Weihnachten.
Was ist so deine Gedankenwelt mit
Ah, eigentlich Weihnachten, gell. Also jetzt kommt, ist schon wieder ein Jahr vorbei und ich werde immer so sentimental. Also Weihnachten ist immer eine gar nicht schlechte Zeit für mich.
Und er sitzt am Küchentisch und will mit seinem Sohn Minecraft spielen gerade. Der Sohn rennt schon um ihn rum und Christian schaut noch ein paar Sachen an auf dem Computer und da sieht er was.
Die Menge der E-Mails pro Sekunde.
Sein Postfach läuft über. Als hätte er einen Jackpot gewonnen oder so.
Also wirklich, wirklich viele.
Komisch, so kurz vor Weihnachten.
Und dann habe ich reingeguckt. Und dann stand da sowas wie Remote Code Execution.
Drei Wörter, die du als Programmierer wirklich niemals lesen willst. Das bedeutet im Grunde so viel, dass jemand auf deinen Server zugreifen kann und alles damit machen kann, was er will.
Dass Remote Code ausgeführt wird.
Genau.
Von woanders.
Und er denkt so,
oh shit. Da denkst du nicht mehr viel, da denkst du bloß noch, oh shit.
Es gibt eine Sicherheitslücke in einem Programm, das Christian mitentwickelt hat. Und das Problem ist, das ist nicht irgendein kleines süßes Programm, was er für sich zu Hause geschrieben hat.
Alarmstufe Rot beim Bundesamt für IT-Sicherheit.
Log4j ist eine Herramienta de Apache.
Sondern Log4j, die Blackbox. Das Programm, das überall drin ist. In so gut wie jedem Server. Auf der Welt.
Apple's iCloud Service, many Microsoft Servers, Twitter, Amazon, IBM, Salesforce, Oracle, Tesla and so many more devices were immediately put at risk.
Ein kleines Stück Software hält zurzeit nahezu die Welt in Atem. Log4j.
Das ist wie ein Paralleluniversum, als würde dich jemand vollkommen auf die Schippe nehmen. Und je mehr das du liest, umso mehr denkst du, oh shit, das, wie geht das überhaupt?
Was wird denn dadurch möglich?
Also scheinbar so ungefähr jeder Hackerangriff, den du dir vorstellen kannst. Daten ausspionieren, Passwörter. Leute haben einfach dann auf diesen fremden Servern Bitcoin-Mining gemacht. Die haben die genutzt, um von diesen fremden Servern wieder andere Programme anzugreifen. Alles Mögliche. Also es ist komplettes Chaos. Eigentlich wie, als würdest du ein rohes Steak in einen Pool mit Piranhas reinhalten. Ich habe eine Analyse gesehen, 100 Angriffsversuche pro Minute wurden registriert in dieser Phase.
Ich habe an dem Abend einen Anruf bekommen von einem Freund.
Und das bringt uns zu diesem Moment vom Anfang, wo Christians Telefon klingelt.
Der hat mich schon seit Jahren nicht mehr angerufen. Ein uralter Freund war das. Und ich wollte eigentlich rangehen und wollte sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit. Aber bevor ich das sagen konnte, sagt er zu mir, sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja, aber ich repariere es wieder.
Und dieses ganze Team von dem Projekt, also von Log4j, was vorher sich so ein bisschen zerstreut hat in alle Lande, ist auf einmal wieder da.
Wie viele sind es?
Insgesamt 6.
Und da hat keiner gefragt, kriege ich Geld? Da ist auch keiner gekommen und hat gesagt, ich werfe Geld auf euch oder so, repariert das, ne? Gibt es ja nicht. Sondern die sind einfach gekommen, weil sie gesagt haben, okay, das haben wir wohl verbockt, das machen wir jetzt, ziehen wir jetzt wieder gerade, ne? Dass die Leute da upgraden können.
Also es gibt ja hier noch andere Leute, die beteiligt sind, right? Also große Unternehmen oder Regierungen oder so nutzen diese Software ja. Können die das nicht irgendwie lösen?
Ja, tatsächlich ist es eher so, dass die oder sehr viele von denen bei Christian unter anderem anrufen und fragen, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Weil die wissen es natürlich ja auch nicht, die haben es ja nicht entwickelt und am besten wissen es die Leute, die es entwickelt haben.
Krass, was für eine Verantwortung.
Ja, dass da auf einmal das Internet brennt und dann müssen ein paar Leute das in ihrer Freizeit fixen und kriegen nicht mal Geld dafür.
Ja, wir haben da einen gehabt, der hat 24 Stunden am Stück durchgecodet. Er hat sich Urlaub genommen, hat sich hingockt. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, seit Jahrzehnten interessiert sich niemand für meine Arbeit. Ich sitze hier seit Ewigkeiten in meinem Keller, keiner guckt hier vorbei, keiner schickt mir Geld, alle wollen bloß meinen Code haben. Und dann bauen wir den größten Mist aller Zeiten und plötzlich will jeder alles wissen.
Also jetzt, wo er da steht, im Zentrum der Weltöffentlichkeit, merkt Christian, wie egal er und seine Freunde der Welt eigentlich die ganze Zeit waren.
Und dann gibt es natürlich Kommentare. Und dann hat es natürlich nicht lange gedauert. Dann kommen die ganzen Hasspredigten. Ne?
Auf Social Media, aber auch in Open-Source-Kanälen.
Diese billigen, dummen Entwickler, die nie studiert haben.
Irgendwie ist es, als wäre Christian plötzlich wieder da, wo er angefangen hat. Umgeben von Leuten, die ihm sagen, er kann nichts. Er ist zu dumm. Und das geht immer so weiter. Also selbst als es dann vorbei ist, als er und die anderen nach ein paar Tagen es schaffen und ein Update hochladen, das die Lücke schließt.
Es ist so eine vollkommene Entwertung von deinen letzten 10 Lebensjahren, wo du dich beschäftigt hast damit. Ne? Einfach so, weiß ich nicht, du strengst dich an und machst und tust, aber es ist nie gut genug, oder?
Hi.
Hallo.
Willkommen rein.
Als ich Christian treffe, Ende Sommer 24 war das, wirkt er ehrlich gesagt ganz schön geschlaucht. Unter seiner Brille lugen leichte Augenringe vor. Die Haare sind ein bisschen verstrubbelt. Im Interview ist er aber voll da. Wir sprechen fast 5 Stunden. Ich merke, der ist gewohnt, Überstunden zu machen. Und dann sagt er was, was mich fast vom Stuhl haut.
Erinnerst du dich noch an den letzten Moment, wo du wirklich vielleicht kurz davor warst, hinzuschmeißen?
Ja, das war gestern. Oder vorgestern. Ja, natürlich.
Also da haben wir gerade 5 Stunden darüber geredet, wie Open Source sein Leben verändert hat. Und dann sagt er das. Am liebsten würde er jetzt einfach alles hinschmeißen. Nur hat er ein Problem. Jetzt, wo er kurz davor ist, es wirklich zu tun, ist da dieses Stoppschild in seinem Kopf. Eine Frage.
Wer macht's denn sonst? Tja, also was machst du? Klar kann ich aufhören. Dann irgendwann knallt's halt mal.
Was ist, wenn er aufhört und dann was passiert bei einem seiner Projekte? Ein zweites Log4j. Also klar, ist unwahrscheinlich. Aber trotzdem, selbst die kleinste Chance ist für Christian zu viel. Aufhören ist irgendwie einfach keine Option.
Du weißt ja, was ich gemacht habe oder wie mir das weitergeholfen hat. Und jetzt geht das kaputt, weil ich zu faul bin. Geht irgendwie auch nicht. Also musst du es dann entweder tagsüber mal zwischendurch machen. Dann machst du halt dann mal eine Stunde länger Mittag, wenn du noch angestellt bist. Oder du machst es halt abends.
Das ist der Modus, in dem ich Christian treffe. Er ist gefangen. In seinem Hobby.
In der Früh um 6 stehe ich auf und es gibt halt Wochen, da sitze ich dann jeden Abend bis 2.
Unten im Keller vor seinen 2 Bildschirmen. Da machen wir auch das Interview. Und theoretisch könnte er hier bestimmt wochenlang überleben. Wir trinken Wasser aus 10-Liter Kanistern. Im Raum neben dem Arbeitszimmer gibt es ein Laufband und Hanteln. Eins weiter hat Christian sich ein Meditationszimmer eingerichtet.
Ich habe schon öfter meine Momente gehabt, wo ich wirklich, also da war ich glaube ich wirklich depressiv. Also das war, wo ich, weißt du, du kommst ja nach der Arbeit, setzt du dich auf die Couch, es ist ja niemand mehr wach. Und die Leute, mit wem sprichst du denn über das, was du machst? Wenn du dir mal vorstellst, es ist 1:30 nachts und du sitzt an deinem Rechner. Und die größte Freude, die du vielleicht an dem Abend noch hast, ist, du machst dein Fenster auf und eine schöne Abendbrise kommt rein oder sowas. So, das ist deine größte Freude.
Was denkst du in diesen Momenten, wenn du aus dem Fenster schaust?
Eigentlich, ja, da kommen dann so Fragen auf, ne? So, warum sitze ich eigentlich hier? Ja. Oder dann die nächste Frage, wenn du jetzt in deinem Keller einen Herzinfarkt hast, wann wirst du denn dann gefunden eigentlich? Ja? Weil da ist ja auch keiner um die Uhrzeit. Weil ich will das tatsächlich nicht, dass irgendwann, dass ich dann in meinem Keller liege und am nächsten Morgen kommt mal einer runter und sagt, du, der Papa liegt auf der. Naja, aber was soll man machen? Ja, wer macht's denn dann?
Es gibt da jemanden, der versucht hat, was Christian sich nicht traut. Also aufzuhören mit Open Source. Und naja, viel schlimmer hätte es nicht ausgehen können. Lasse Collins heißt er, ist ein Programmierer aus Finnland. Wie Christian ist Lasse Maintainer von einem Projekt. Und Lasse ist überfordert. Deshalb schreibt er seiner Community um 3:28 Uhr nachts, klassische Open-Source-Zeit. Das hier ist ein unbezahltes Hobby, schreibt er. Und meine Fähigkeit, mich zu kümmern, ist eingeschränkt wegen psychischer Probleme.
Okay, klingt als
bräuchte er Hilfe.
Ja, der Community ist es aber komplett egal. Wir wollen mehr, schreibt einer. Warum gibst du die Maintainer-Rolle nicht weiter? Und irgendwann gibt Lasse nach, holt einen neuen Maintainer dazu. Jia Tan heißt er, ist ein Entwickler aus China, der bietet seine Hilfe an. Das Problem? Nicht viel später, im April 2024, entdeckt jemand in Lasses Projekt eine Hintertür. Eine Schwachstelle, eingebaut von Jia Tan, dem neuen Maintainer. Und hier wird's wirklich wild, denn diesen Jia Tan scheint's eigentlich gar nicht zu geben. Seine Identität ist erfunden, genau wie die der Leute aus der Community, die Lasse so unter Druck gesetzt haben. Nach allem, was wir wissen, war das alles orchestriert. Ein Theaterstück, damit Lasse den Hintermännern Zugriff gibt und die die Schwachstelle einbauen können. Was, wenn es nicht durch einen Zufall aufgeflogen wäre, eine absolute Katastrophe gewesen wäre. Lasses Projekt steckt nämlich ähnlich wie Christians überall drin. Die Hintertür wäre ein Generalschlüssel gewesen. Zum Internet.
Krass. Weiß man, woher die kommen? Also ging es um Geld, war es für Jux an der Sache?
Ja, es haben natürlich super viele Leute direkt versucht rauszufinden, wer dahinter steckt. Hat niemand geschafft, aber die Art und Weise, wie systematisch die vorgegangen sind und auch der Zeitraum, also die haben wirklich über Jahre erstmal auch in anderen Projekten Reputation aufgebaut in Open Source. Das lässt einige Leute daraus schließen, dass da vielleicht staatliche Hackergruppen dahinter stehen. Und es gibt Hinweise, die nach China führen. Die aussichtsreichsten aber zeigen Richtung Russland. Und das alles hat mich zum Nachdenken gebracht, um es vorsichtig zu formulieren. Also, als wäre das nicht schon wahnsinnig genug, dass ein großer Teil unserer digitalen Welt von ein paar Freiwilligen in ihren Kellern zusammengehalten wird. Anscheinend müssen die auch noch Angst haben, ins Visier von staatlichen Akteuren, vielleicht von Geheimdiensten zu geraten. Fühlt sich an, als hätten wir da eine kollektive Sicherheitslücke. Und eine Frage liegt natürlich nah. Wie groß ist die? Wie viele Christians, wie viele Lasses sitzen da draußen? Allein und ausgebrannt. Und wie lange halten die noch durch?
Ich war strunzwütend auf alles. Und was ich damals dann gemacht habe, war, ich habe mir meine Schlüssel geschnappt, meinen Helm geschnappt, bin auf mein Fahrrad und bin durch den Wald hier in der Nähe gefahren.
Gina zum Beispiel.
Ich habe laut geschrien. mit Vollgas so durch den Wald geradelt und dabei auch noch geschrien. Aber,
wie so einmal geschrien oder so durchgehend?
So, stell dir vor, du stehst da und du hörst nur von rechts. Aah! So in etwa. Wenn es jemand beobachtet hat, es tut mir leid.
Oder Christopher.
Nicht mehr schlafen zu können, das ist, muss ich sagen, das ist Folter.
Das muss ja vor allem die Hölle sein, wenn man das mehrere Tage am Stück hat, ne?
Boah, mehrere Tage am Stück geht, aber bei Wochen wird's schlimm.
Oder Matthäus.
Da siehst du jeden Tag, was da halt, ne, hier ist wieder Angriff möglich, da ist wieder was ausgefallen.
Ich habe mit vielen Open-Source-Maintainern gesprochen. Die meisten waren echt besorgt.
Und es wird uns halt irgendwann mal zu einem Zustand führen, dass uns halt die Sachen ständig ausfallen.
Wenn man halt mal überlegt, das ist ein Projekt, das mache im Grunde genommen ich im Alleingang.
Gina macht ein Programm, mit dem kannst du deinen 3D-Drucker fernsteuern.
Und ich kann mir die Menschenmengen, die das nutzen, überhaupt nicht vorstellen. Also das ist halt so irgendwie so ein Stadion oder zwei Stadien voll Menschen. Und die könnten eventuell sauer werden, wenn ich Mist baue. Das ist halt ein enormer Druck.
Und da ist so eine Sorge, die sie im Hinterkopf hat. Wenn sich da jemand reinhackt, also in ihr Programm, könnte er deinem Drucker natürlich auch blöde Dinge sagen, wie werd einfach mal sehr heiß, zum Beispiel so 300 Grad heiß?
Ehrlich gesagt, wenn das nur einen solchen Fall gäbe, wäre das für mich schon eine persönliche Katastrophe. Also wenn meine Software missbraucht worden wäre, um ein Haus niederzubrennen, sozusagen. Ne? Also das reicht schon, das muss nicht sein, das will ich nicht auf meinem Gewissen haben.
Das ist crazy.
Ja, was sie aber wirklich wahnsinnig macht, ist, dass sie, egal wie ernst sie ihre Arbeit nimmt, nur super selten positive Rückmeldungen bekommt. Wenn sich Leute melden, dann oft mit Forderungen, als ob sie sich an ein Callcenter wenden, mit hunderten Mitarbeitern. Aber natürlich ist da ja nur eine, Gina.
Das Problem ist halt tatsächlich, dass manche Leute meinen, sie hätten ein Recht darauf, dass ich für sie das tue, was sie jetzt aber haben wollen. Und wenn ich das nicht tun will,
dann werden die Reaktionen schnell echt hässlich.
Bis hin zu, nimm dir doch einen Strick. Das hatte ich auch schon. Ja. Solche Sachen. Das ist auch kein Einzelfall.
Gina sagt, sie macht sowas vor allem erstmal einfach sauer.
Weil ich weiß, das ist erstens mal kompletter Bullshit. Zweitens ist das irgendein armes Würstchen irgendwo in, keine Ahnung, Kansas oder wo auch immer die Person hockt, ne?
Sie hat sich jetzt sogar einen Boxsack geholt. Da prügelt sie dann 5 Minuten die Wut raus. Also, wenn ihr wieder jemand sagt, sie soll sich umbringen oder so. Und naja, kurz ist es dann besser.
Aber natürlich ruiniert ihr das den Tag. Ja, natürlich versaut dir das die Stimmung, natürlich nimmt dir das die Motivation, natürlich sind solche Vorfälle, auch wenn es nur jemand ist, der dich anschnauzt nach dem Motto, du bist ja kacke beim Entwickeln und so. Auch das, du weißt, es ist Quatsch, aber natürlich macht es trotzdem was mit deinem Kopf.
Und in vergleichbaren Situationen finden sich halt super viele von diesen Maintainern wieder. Und dieses so super viel Verantwortung haben und gleichzeitig aber nichts dafür zurückbekommen, das ist tatsächlich, ich habe da was zu gelesen, eine ziemlich gute Voraussetzung für eine Sache, und zwar ja, Burnout. Also wirklich psychische Erkrankung. Und das scheint jetzt immer mehr von diesen Maintainern auch zu passieren. Also ich habe eine Umfrage gefunden, da sagt die Hälfte aller Maintainer, die da mitgemacht haben, dass sie schon mal Erfahrungen mit Burnout hatten.
Ist auch spannend, dass am Ende die größte Schwäche dieses Systems nicht ist diese Programme, die von Freiwilligen geschrieben werden, sondern dass es am Ende die Psyche von den Menschen, die diese Programme schreiben müssen, ist.
Ja.
Und ich finde es der absolute Wahnsinn. Das fühlt sich so shaky an.
Ja.
Wie so ein Jenga-Turm.
Ja, genau das. Ja. Und was halt wirklich verrückt ist, obwohl wir das wissen, dass der Turm kurz davor ist einzustürzen, bauen wir immer weiter oben drauf.
Du hast es total oft, dass Firmen fast ihren gesamten Workflow auf irgendwelchen Open-Source-Produkten aufbauen, aber find da mal auch nur eine einzelne Spende oder.
Da komme ich immer wieder so an einen Punkt, wo ich überhaupt nicht verstehe, weil wenn wir jetzt über Technologieunternehmen zum Beispiel reden,
ja,
die sind dann ja auch betroffen, wenn es eine Sicherheitslücke gibt.
Ja.
Also die haben doch eigentlich ein großes Interesse daran.
Ja, ja. Also warum das ist etwas, das kann ich dir nicht sagen. Das ist etwas, was ich mich selber seit mittlerweile bestimmt 20 Jahren frage. Ja, also wenn ihr wollt, dass das weiter existiert, dann denkt vielleicht mal drüber nach, dass das jemand auch entwickeln muss. Das bin übrigens ich, hallo, und ich muss leben. Also da ist einfach das. Ich weiß nicht, das ist einfach etwas, das ist noch nicht so richtig angekommen, die Risiken auch.
To be fair, ein paar Unternehmen tragen hier und da zu Open-Source-Projekten bei, die sie nutzen. Manchmal stellen sie Maintainer auch ein oder bezahlen sie als Berater. Aber das steht oft in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die immer noch komplett unbezahlt gemacht wird und von vielen Menschen in ihrer Freizeit. Also da sind sich alle Maintainer und Experten einig, mit denen ich für die Geschichte hier gesprochen habe. Und man kann das auch sehen. Auf GitHub, der größten Open-Source-Plattform. Ich habe da mal nach Projekten gesucht, die in vielen anderen Programmen drinstecken. Also die Steine ganz unten im Jenga-Turm quasi, auf denen alles aufbaut. Was ich gesehen habe, war beunruhigend. Oft werden diese Projekte von nur super wenigen Menschen maintained. Manchmal 2, 3, häufig aber auch nur eine einzige Person. Irgendwo da draußen, in einem Keller oder einem Hobbyraum. Auf GitHub kann man sehen, wenn die was updaten. Da ist so ein Graph, eine Linie, die dann hochgeht. Ein bisschen wie der Herzschlag des Projekts. Bei einigen sind da regelmäßige Ausschläge. Bei anderen bleibt diese Linie schon lange flach.
Also wenn ich halt merke, dass es mir wirklich so an die Substanz geht, dass es mich wirklich kaputt macht in irgendeiner Form, dann ist Ende.
Gina hat irgendwann eingesehen, dass Open Source für sie längst kein Hobby mehr ist. Sie hat einen Patreon-Account gemacht, wo man sie mit Spenden unterstützen kann. Läuft okay, sagt sie. Aber so richtig stabil fühlt sich das alles trotzdem nicht an.
Wenn man halt darüber redet, dass man auf dem Weg in einen Burnout ist. Also man ist noch nicht im Abfluss gelandet, man ist noch da, ja, aber man ist halt schon, der Stöpsel ist gezogen und das Wasser läuft ab und jetzt versucht man halt in der Wanne zu bleiben, so nach dem Motto. Bislang bleibe ich in der Wanne. Halte einen guten Abstand zum Abfluss.
Ich wollte auch nochmal mit Christian reden. Ich meine, als ich bei ihm war, klang das für mich schon wirklich sehr frustriert. Also, dass er meinte, er würde am liebsten eigentlich einfach alles hinschmeißen.
Ich habe ihm das geglaubt in dem Moment. Und dachte so, was, krasses Timing, krasser Moment, genau jetzt gerade hier zu sein, wo derjenige, der mir hier diese 30 Jahre lange Geschichte erzählt, darüber, wie dieses Open Source ihn eigentlich gerettet hat, jetzt sagt, okay, er hört auf jetzt, er steigt jetzt aus. Deshalb bin ich auch nochmal hingefahren. Deshalb war ich gestern nochmal da.
Ah.
Bei ihm zu Hause. Und meine erste Frage war natürlich, hast du jetzt aufgehört? Und was hat er gesagt? Was denkst du?
Auf keinen Fall. Der hat es schon so oft gesagt.
Bist du denn noch dabei? Oder hast du wirklich alles hingeschmissen?
Natürlich nicht. Irgendwie sagt man das ständig und dann schmeißt man doch nicht hin, bis man dann doch mal hinschmeißt. Also kann ich auch nicht so genau erklären.
Also er macht weiter.
Aber
der Grund war interessant, fand ich.
Es gab aber auch dann wieder mal so ein paar nette Momente.
Also zum einen ist was ziemlich Cooles passiert. Christian und das Team von Log4j haben finanzielle Unterstützung bekommen. Und zwar vom deutschen Staat. Der fördert seit ein paar Jahren wichtige Open-Source-Projekte, um die sicherer zu machen. Und dann war da noch was.
Er war Ende letzten Jahres noch in Japan, geschäftlich, und wurde da aber auch eingeladen von so einer Programmierergruppe, ob er denen nicht ein bisschen was über Log4j erzählen kann. Und ist dann da hingegangen und war irgendwie in so einem Office nach Feierabend. Jemand hat Pizza bestellt und dann waren da 20, 25 junge Programmierer, die einfach gespannt waren, was über diese größte Sicherheitslücke aller Zeiten zu hören von ihm. Dann hat er dann einen Vortrag gehalten.
Und mittendrin fängt einer an zu applaudieren und ich weiß gar nicht wieso.
So ein älterer Typ im Sakko, der steht auf, schaut ihm direkt in die Augen.
Und dann sagt er: Christian, du bist ein Held. Ihr seid wirklich alle Helden. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und plötzlich bedankt sich der halbe Raum. Und ich denke mir, um Gottes Willen, was ist jetzt los hier?
Und da meinte Christian wohl, meinte so, er wusste überhaupt nicht, was er dazu sagen soll. Und ach, keine Ahnung.
So, weil ich bin ja vieles, ne? Aber so ein Hero, echter Held, ne? Da fällt ja mir ja Spider-Man oder sowas rein. Ich hänge ja nicht von der Decke oder sowas. Ich tippe ja ein bisschen in meinen Computer rein und mache halt irgendwelche Dinge. Aber das war schon anders.
Die ganze Erfahrung da in Japan, die hat irgendwie einen Schalter umgelegt bei ihm, sagt Christian.
Der schaut dich an, schaut dir in die Augen und sagt es. Es bedeutet schon was. Und
was bedeutet das genau?
Das ist so eine Überraschung, glaube ich, dass du mehr bewirkst mit deiner Arbeit, als du dir selber zutraust.
Das hat mich am Ende der Geschichte hier auch nochmal erwischt. Wie viel die einfach bewirken. Christian, Lasse, Gina, in ihren Kellern und Hobbyräumen. Die werden eigentlich jeden Tag wichtiger. Ich meine, die Welt um uns wird ja jeden Tag digitaler. Als Christian angefangen hat mit Open Source, gab es nicht mal Smartphones. Jetzt hängen sogar irgendwelche Toaster am Wi-Fi. Aber halt auch Autos, Fabriken, Krankenhäuser, Labore, Schulen. Und fast überall ist ein kleines Stück Open Source drin.
Das heißt, aus meiner Perspektive hat sich das langsam verändert von, oh, ich hack jetzt mal was in den Computer, weil ich so viel Spaß habe, zu, das ist eigentlich meine politische Aktivität auch hier, die ich mache. Ich arbeite einfach für freie Software. Und für Software, die jeder verwenden kann. Wir brauchen das einfach.
Das war das wichtigste Hobby der Welt.
Euch hat die Folge gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden oder auf Social Media. Und schreibt eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und Themenideen. Schreibt einfach an wildwildweb@br.de. Wir versuchen, jede Mail zu beantworten.
Ihr habt uns zum Beispiel gefragt, wie wir es schaffen, nicht unseren Verstand zu verlieren, obwohl wir so viel Zeit online verbringen. Mir hilft mein persönlicher Happy Place im Internet und
Das sind so Videos, die mir in letzter Zeit immer wieder begegnen, von einem Dude, der Harmonien in Beatles-Songs erklärt. Was ich super faszinierend finde, weil Beatles-Songs, obwohl sie so eingängig sind, super komplex sind musikalisch teilweise und ich irgendwie immer was draus lerne und mich immer darüber freue.
Und deswegen stellen wir euch jetzt jede Folge einen neuen Happy Place im Internet vor. Vielleicht ist ja auch einer für euch dabei. Diesmal kommt er von den beiden hier.
Hallo, wir sind's.
Ich bin Caro.
Ich bin Miguel.
Wir sind vom Podcast Too Many Tabs. Ja, unser Happy Place im Internet. Also ich meine, unser Konzept ist ja Too Many Tabs. Wir haben immer zu viele Tabs offen.
Wir haben alles auf.
Überall unterwegs.
YouTube, TikTok, alles.
Alles.
Da kennen wir nichts.
Da gucken wir alte Dokus, wir gucken im Insta-Stories von Schlagerstars, wir gucken alles.
Gossip-Seiten, alles.
Ja. Aber hast du so einen ganz speziellen Happy Place?
Ja, ich bin gerne auf dem Instagram-Account von Hubert Feller und Matthias Manjapane. Da findet man immer noch mal ein paar Ästhetik-Inspirations, auch Einrichtungs-Inspos. Finde ich super, da bin ich gerne.
Ich bin super gerne im Werbemilieu. Online-Trainingslager.
Ja, da sehe ich dich auch, ehrlicherweise.
Hört doch mal rein bei Too Many Tabs. Den Link zum Podcast und natürlich zu den Happy Places von Caro und Miguel und André haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Wild Wild Web ist ein Podcast von mir, André der Hörmeier.
Und mir, Janne Knödler.
Redaktion: Tim Howard und Vanessa Schneider. Regie: Ron Schickler und André der Hörmeier. Ton und Technik: Viktor Werisch und Ruth Ostermann.
Sounddesign: André der Hörmeier und Wolfgang Peres. Grafikdesign: Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner. Distribution: Katrin Rajkowski, Ariane Rödel, Nathalie Forrest und Elena Sophokleus.
Wild Wild Web ist eine Produktion des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2025.